Herzlich willkommen bei Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo, ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Dieses Mal gibt's eine Rekordfolge. Es ist die 8. Geschichte der wunderbaren Nadja Neufeld, die ich hier im Podcast lese. Und mit einer Laufzeit von gut einer Stunde auch bisher die längste. Die Geschichten von Nadja sind immer ungewöhnlich, spannend und dazu noch leicht einzusprechen. Ich finde, die lesen sich wie von selbst und ich hoffe, sie machen euch genauso viel Spaß beim Zuhören wie mir beim Lesen. Mehr über Nadja findet ihr in ihrem Blog eulenalltag.de. Diese Geschichte ist in der Kurzgeschichtensammlung Erstkontakt mit Violine enthalten, Verlag 26, erhältlich über die üblichen Shops. Nadja, vielen herzlichen Dank für die Geschichte. Und euch viel Spaß beim Zuhören. Ach ja, und weil es jetzt mal eine Rekordfolge ist, konnte ich nicht widerstehen und musste diese Fanfare an den Anfang setzen. Sorry. Der General von Nadja Neufeld. Ich drehe den Schlüssel im Schloss und öffne die Haustür. Sofort höre ich Stimmen und stöhne frustriert. Sie ist schon wieder da, das dritte Mal in dieser Woche. Das muss wirklich aufhören. Raphael sieht auf, als ich eintrete, und ein Lächeln erhellt sein schönes Gesicht. Ohne sich um den Gast zu kümmern, steht er auf und kommt auf mich zu, um mich mit einem Kuss zu begrüßen. »Salü«, flüstert er. Noch immer werden mir beim Klang seiner Stimme die Knie weich. »Salü«, flüstere ich zurück, schiele jedoch über seine Schulter. Ich sage nichts mehr, aber Raphael ist nicht blind. Er sieht die Anspannung in meinem Gesicht. Kate erhebt sich geschmeidig und fährt sich mit der Hand durch das üppige, blonde Lockenhaar. »Guten Tag, Isabel«, schnurrt sie mit ihrem britischen Akzent. »Ist es schon so spät? Ich gehe dann mal wieder nach Hause. Wir können die Partie ein anderes Mal zu Ende spielen, Ruff.« Raphael nickt, ohne sich zu ihr umzudrehen. Er hat nur Augen für mich. Mein Blick folgt Kate, die mir freundlich zunickt und aus dem Zimmer schwebt. Erst als ich die Haustür zuschlagen höre, entspanne ich mich ein wenig. »Ich habe vor 5 Minuten einen Tee gemacht. Willst du einen?« fragt Raphael. »Du siehst aus, als hättest du einen anstrengenden Tag hinter dir.« »Hab ich. Den ganzen Tag kreischende Kinder und besserwisserische Eltern. Und dann komme ich nach Hause und finde hier wieder diese Frau vor.« Verärgert wie ich bin, habe ich zu laut gesprochen. Doch Raphael legt mir nur sanft die Hände an die Wangen und beugt sich herab, um mir noch einen Kuss zu geben. Ich mache einen Schritt zurück und seine Arme fallen herab. »Isa, du weißt doch, dass da nichts ist. Sie langweilt sich, wenn Tom auf Reisen ist.« »Ah ja, der mysteriöse Tom, dessen Existenz ich inzwischen stark anzweifle. Wir sind jetzt seit einem Jahr Nachbarn, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Woran ich aber nicht zweifle, ist, dass zwischen Raphael und Kate tatsächlich nichts läuft. Sie sehen sich nie so an, wie es Liebhaber tun, nicht einmal dann, wenn sie sich unbeobachtet glauben. Nein, eine Liebesbeziehung gibt es zwischen ihnen nicht. Aber etwas anderes schon, und ich komme nicht dahinter, was das sein könnte. Manchmal scheint es mir, als würde Kate ihn stalken. Auffallend oft sucht sie seine Nähe. Manchmal glaube ich, sie zu sehen, wenn Raphael und ich essen gehen oder einen Schaufensterbummel machen. Und sie ist eindeutig zu oft in unserem Haus. »Wenn ihr langweilig ist, sollte sie sich einen Job suchen, wie andere Leute auch«, entgegne ich und muss mich zusammenreißen, um nicht meine Handtasche quer durch den Raum zu werfen, direkt auf das Schachbrett, über dem die beiden bei meinem Eintreten gebrütet haben. Ich spiele nicht. Ich kann mir gerade mal die Namen der Figuren merken, aber Raphael ist ein Ass auf diesem Gebiet und hat in Kate eine ebenbürtige Gegnerin gefunden. »Sie hat einen Job«, erinnert er mich. »Klingt er etwa amüsiert über meinen Unmut?« »Klar«, sage ich missmutig. »Einen, bei dem sie von zu Hause aus arbeiten kann. Sie sollte sich einen anderen suchen, bei dem sie mal unter Leute kommt, und damit meine ich nicht uns.« »Isa«, versucht er es wieder, aber ich bin nicht in der Stimmung für seine verführerische Stimme. Ich lasse ihn stehen und gehe ins Schlafzimmer. Ich muss mir dringend etwas Bequemeres anziehen. Als ich ein paar Minuten später in die Küche komme, hat Raphael mir schon einen frischen Tee aufgebrüht und eingeschenkt. Neben dem Milchkännchen steht ein Teller mit Schokoladenkeksen. »Sind die etwa von ihr?«, frage ich finster. Raphael schüttelt den Kopf. »Ich habe sie auf dem Nachhauseweg in dieser neuen Konditorei gekauft.« »Und?«, frage ich, nachdem ich in einen Keks gebissen habe. Ein Hauch von Orangenaroma kitzelt meinen Gaumen. »Was wollte sie heute?« Ich habe mich noch nicht beruhigt. Raphaels Augen funkeln belustigt. Offenbar hält er meine Reaktion für Eifersucht und fühlt sich geschmeichelt. Aber es ist keine Eifersucht, jedenfalls nicht alles. Kate ist lästig, weil sie immer da ist. Ich vermute, ich hätte sie gemocht, wenn ich sie nur hin und wieder mal getroffen hätte. Sie weiß immer den neuesten Klatsch aus der Nachbarschaft. Ich frage mich, wie sie das anstellt, denn offenbar sind Raphael und ich die einzigen Nachbarn, mit denen sie Kontakt hat. Ich habe sie jedenfalls noch nie mit einem anderen Anwohner in unserer Straße reden sehen. Manchmal glaube ich, wir führen eine Dreierbeziehung. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. »Sie war hier, um mir von dem neuen Einbruch zu erzählen«, berichtet Raphael. Ich lege den Keks auf den Teller zurück und sehe meinen Mann besorgt an. »Schon wieder einer?« Er nickt. »Bei den Béliers.« Ein Schauer läuft mir über den Rücken. »Pauline und Jean wohnen nur 2 Häuser weiter.« »Ist es wie bei den anderen?« will ich wissen. »Ganz genau so. Es fehlt nichts, aber überall im Haus sind Spuren davon, dass etwas gesucht wurde. Jean wurde von hinten niedergeschlagen, als er nachsehen ging.« »Mon Dieu! Wie schlimm ist es?« frage ich erschrocken. »Was ist mit Pauline und den Kindern?« »Denen geht's gut. Die Kinder haben geschlafen, und als Pauline runterkam, waren die Kerle schon weg. Jean hat nur eine Beule am Hinterkopf und eine Gehirnerschütterung.« Raphael erzählt das völlig ruhig, als wäre diese Sache irgendwo auf der anderen Seite des Globus passiert und nicht in der Nähe. Ich dagegen habe das Gefühl zu erfrieren. Raphael reibt mir den Rücken. »Ich passe auf dich auf, Isa. Keine Angst.« Er lächelt dabei das unbeschreibliche Lächeln, in das ich mich vor 2 Jahren verliebt habe. Aber es hat in diesem Moment nicht die übliche Wirkung auf mich. Ich habe plötzlich Angst um ihn. »Versprich mir, dass du, sollten diese Typen bei uns aufkreuzen, nichts Dummes tust«, verlange ich und sehe ihn flehend an. Raphael streichelt meine Wange und sagt ganz ernst, »Ich verspreche es.« Ich weiß, dass er lügt. Er gibt sich äußerlich gelassen, aber die Serie von merkwürdigen Einbrüchen beunruhigt ihn. Wahrscheinlich glaubt er, ich merke nicht, dass er seit dem 2. oder 3. Vorfall angespannter und nachdenklicher wirkt. Und als der Beschützer, der er ist, wird er mich und sein Heim verteidigen, mit allen Mitteln. Er wird definitiv etwas Dummes tun. »Lass uns für ein paar Tage wegfahren«, schlage ich vor. Ich kann es mir eigentlich nicht leisten, so kurz vor den Ferien Urlaub zu nehmen, und Raphael wird seiner Firma auch nicht tagelang fernbleiben. Aber das ist mir in diesem Moment egal. Ich will weg von hier. »Das geht nicht. Das weißt du doch«, sagt er wie erwartet. »Ich bin sicher, die Polizei wird die Typen schon bald kriegen. Bei dem ganzen Wirbel.« Von dem ersten Einbruch 3 Wochen zuvor hatte zunächst keine der Zeitungen berichtet. Die Tressons, die ersten Opfer, kennen wir nicht persönlich, aber ihre Geschichte haben wir gehört. Agnès Tresson wohnt mit ihrem alten, pflegebedürftigen Vater fast am Ende der Straße und ist dafür bekannt, bei Kleinigkeiten maßlos zu übertreiben. Als eines der Nachbarkinder versehentlich seinen Ball in ihren Garten kickte, machte Agnès einen regelrechten Aufstand. Sie suchte die Eltern des Jungen auf und verlangte von ihnen, ihm mindestens Hausarrest aufzubrummen, damit er in Zukunft das Eigentum anderer Leute zu respektieren lerne. Als es nicht fruchtete und der Ball erneut in ihrem Garten landete, suchte sie Père Joseph auf, um ihn dazu zu bringen, die Wildheit der Jugend von seiner Kanzel aus zu verdammen. Was im Übrigen auch nicht funktionierte, da der Père zum Zeitpunkt ihres Besuchs zu betrunken war, um zu begreifen, was sie von ihm wollte. Als Agnès also eines Tages einen Einbruch in ihrem und ihres Vaters Haus meldete, nahm niemand sie ernst. Nicht einmal die Polizei. Es fehlte ja nichts, und das Durcheinander wie die ausgeleerten Schubladen, von dem Agnès behauptete, es stamme von den Einbrechern, wurde ihr selbst zugeschrieben. Die Polizei horchte erst auf, als weitere Einwohner des Viertels ähnliche Einbrüche meldeten. Die Häufung, jede Nacht einer, machte die Ermittler stutzig. Die Konzentration auf ein bestimmtes Stadtgebiet machte sie misstrauisch. Die Zeitungen bekamen Wind davon und ihre Spekulationen nehmen seitdem kein Ende. Die Polizeistreifen in unseren sonst so ruhigen Straßen sind aufgestockt worden, so dass man jede Viertelstunde einen Streifenwagen vorbeirollen sieht. Es nützt gar nichts. Die Einbrüche gehen weiter. Nach wie vor durchsuchen die Eindringlinge die Häuser nur. In 2 Fällen wurden die Hausbewohner mit gefährlich aussehenden Klingen bedroht, wie es heißt. Bekannt ist bisher nur, dass es mindestens 3 schwarz gekleidete Gestalten sind, die auf unerklärliche Weise an Alarmanlagen und gesicherten Türen und Fenstern vorbeikommen und genau so viel Lärm machen, um bemerkt zu werden, nicht mehr. Sie sprechen weder miteinander noch mit den Hausbewohnern. Die Zeitungen nennen sie Les Fantômes, weil sie sich scheinbar in Luft auflösen, sobald sie mit einem Haus fertig sind. Einer Theorie zufolge handelt es sich um eine Bande von jungen Leuten, die den Kick suchen und so lange weitermachen werden, bis man sie stellt. Mir machen diese Ereignisse eine Heidenangst, und ich warte ungeduldig darauf, dass man diese Kerle fasst. Ich will nicht, dass sie bei uns auftauchen. Ich will nicht, dass Raphael sich ihnen in den Weg stellt. Ich habe Angst, dass ihm etwas passiert. »Komm schon, Isa«, sagt Raphael sanft. »Warum sollten sie herkommen?« »Das haben sich Pauline und Jean sich ja auch gefragt«, antworte ich schnippisch. »Diese Bastarde! Es geht ihnen doch nur darum, Angst zu verbreiten. Wahrscheinlich machen sie sich vor Lachen in die Hosen, wenn sie daran denken.« »Ich passe auf dich auf«, wiederholt er, und seine Lippen sind ganz nah. »Hast du Hunger?«, fragt er mich ein wenig später. »Ich könnte uns was bestellen.« »Faulpelz«, kontere ich spöttisch und muss ihn einfach berühren. »Es ist, als hätten wir uns gerade erst kennengelernt und wären nicht schon seit einem Jahr verheiratet. Ich kann nicht genug von ihm bekommen. Ich frage mich, ob ich in 10 oder 20 Jahren noch genauso sabbern werde, wenn er mich nur anlächelt.« »Interessant«, sagt er träge, »gerade hast du mich noch einen Gott genannt.« Ich werfe einen Schokoladenkeks nach ihm. Er weicht geschickt aus und lacht. Dann greift er nach dem Telefon und sieht mich an. »Chinesisch oder Pizza?« »Lass mal, mir ist nach Kochen. Ich mache uns belegte Baguettes«, erwidere ich und überlege, ob wir alle Zutaten im Kühlschrank haben. Raphael geht in den Keller, um uns eine Flasche Wein zu holen, während ich mein iPhone in die Musikstation an der Wand stecke und die gewünschte Musik auswähle. Der wunderbare Tenor von Amaury Vassilier klingt, und ich schließe für ein paar Sekunden genießerisch die Augen. Als ich sie wieder öffne, sehe ich Raphael, der im Türrahmen steht und mich beobachtet. In seinen Augen ist etwas, das mich wissen lässt, dass ich das einzig Wichtige in seinem Leben bin. Dieser Blick ist intimer, als Sex es je sein könnte, als wäre unser Innerstes ineinander verschränkt, obwohl wir mehrere Meter voneinander entfernt stehen. Wir sehen uns an, sagen einander lautlos all die Dinge, für die es keine Worte gibt. Conte Partiro endet und das nächste Lied beginnt. Diese kleine Pause holt uns ins Hier und Jetzt zurück. Es ist wie Aufwachen. Ich kann nichts sagen. Meine Kehle ist wie zugeschnürt. Raphael kommt auf mich zu, stellt, ohne hinzusehen, die Weinflasche ab und nimmt mein Gesicht in beide Hände. Halb erwarte ich einen Kuss, aber er streichelt nur mit dem Daumen meine Lippen und sagt leise: »Egal, was passiert, du darfst nie daran zweifeln, dass ich dich liebe. Versprichst du mir das, Isabelle?« Ein kühler Hauch streift mein Herz. Ich weiß nicht, was er meint. Was soll passieren? Ich kann nicht fragen. Ich habe plötzlich Angst. Also nicke ich nur. In diesem Moment klingelt irgendwo nebenan sein Handy und er löst sich von mir, um das Gespräch anzunehmen. Ich höre, wie er sich ein wenig heiser mit Rondeau meldet und lausche. Es ist geschäftlich. Offenbar braucht einer seiner Entwickler sofortigen Rat. Ich höre zu, bin aber immer noch ein wenig benommen von dem, was gerade passiert ist, und seinen Worten. Außerdem hat er mich Isabelle genannt, nicht Isa wie sonst, als wollte er seine ernsten Worte noch zusätzlich unterstreichen. Nur langsam weicht die Unruhe aus mir, und ich mache mich an die Zubereitung des Abendessens. Er kommt zurück in die Küche, und alles ist wie immer, als seien die seltsamen, verwirrenden, verzauberten Minuten vorhin nie passiert. Raphael sagt nur: »Das war Louis. Er ist über etwas gestolpert, das er mit mir abklären wollte, bevor er weiter an dem Programm schreibt.« Ich schiebe die belegten Baguettes in den Ofen. Raphael holt die Gläser für den Wein. 10 Minuten später essen wir und unterhalten uns über Belanglosigkeiten wie solche, dass wir wohl den Wasserhahn in der Dusche oben ersetzen sollten. Draußen fährt ein Streifenwagen vorbei und wir wechseln einen Blick. Es ist ein normaler Abend. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Ich wache auf und sehe vor mir die schwach leuchtenden Ziffern des Weckers. Es ist 2:03 Uhr. Ich weiß nicht genau, was mich geweckt hat. Hat Raphael mir wieder die Bettdecke geklaut? Doch nein, ich bin zugedeckt, aber Raphaels Wärme neben mir fehlt. Langsam setze ich mich auf und suche das Schlafzimmer ab. Durch die Ritzen der Jalousie dringt ein wenig Licht von der Straßenlaterne herein, doch im Zimmer ist es so dunkel, dass man kaum die Hand vor Augen sieht. Deshalb dauert es eine Weile, bis ich Raphael entdecke. Er steht mit dem Rücken zu mir in der offenen Schlafzimmertür. Seine Haltung ist angespannt. Er scheint auf etwas zu lauschen. Er muss gehört haben, wie ich aufgewacht bin, aber er dreht sich nicht zu mir um. Dann höre ich es. Ein leises Scheppern unten im Wohnzimmer. Schlagartig bin ich hellwach. Die Phantome! Ich presse mir die Hand vor den Mund, um jeden Laut zu ersticken. Was suchen diese Kerle bei uns? Wie sind sie hereingekommen? Bevor wir zu Bett gegangen sind, haben wir die Alarmanlage wie an jedem Abend in den letzten 3 Wochen doppelt kontrolliert. Raphael, ich muss Raphael daran hindern, nach unten zu gehen und zu versuchen, die Einbrecher zu stellen. Wir müssen sofort die Polizei rufen. So leise ich kann, klettere ich aus dem Bett, froh darüber, dass nichts knarzt oder quietscht. Raphael dreht sich immer noch nicht um, macht mir aber mit der Hand ein Zeichen, dass ich bleiben soll, wo ich bin. Von wegen. Ich kralle mich an seinem Arm fest und flüstere ihm ins Ohr. »Geh bloß nicht runter. Bisher haben sie immer nur diejenigen bedroht, die ihnen in die Quere kamen.« Der Gedanke, dass jemand bei uns eingedrungen ist und unser Hab und Gut durchwühlt, lässt mich vor Wut kochen. Aber meine Angst um Raphael ist größer. Ich werde ihn auf keinen Fall gehen lassen. Er wendet mir sein Gesicht zu. Er ist so nah, dass ich trotz der Dunkelheit seine Augen sehen kann. Sein Blick lässt mich erschauern. Ich sehe Schuldgefühl und Resignation und kann mir beides nicht erklären.
»Raphael«,
wispere ich. »Weißt du noch, wie du versprochen hast, nicht an meiner Liebe zu dir zu zweifeln, egal was kommt?« fragt er und gibt sich keine Mühe, leise zu sprechen. Ich lege ihm schnell meine Hand auf die Lippen. Er nimmt meine Hand und haucht einen Kuss auf die Handfläche. »Ich fürchte, ich muss dieses Versprechen früher einfordern als erwartet.« Kälte, die nichts mit der Raumtemperatur zu tun hat, greift nach mir. Ich spüre, wie ich zu zittern beginne. Raphael schaut wieder aus der Tür in den Flur, als warte er auf etwas. Auf Gestalten, die die Treppe hochkommen? Ein orangefarbener Blitz gleist durch die unteren Räume und dringt über das Treppenhaus zu uns herauf, begleitet von einem leisen Wusch. Ich keuche erschrocken. Raphael drückt mich an sich, rührt sich aber nicht von der Stelle. »Alles gut«, beruhigt er mich. Ich will mich von ihm lösen, um ihn anzusehen und zu versuchen zu verstehen, was vor sich geht, doch er hält mich fest. Ein zweiter Blitz, dieses Mal ein lautloser, erhellt unser Haus, und gleich darauf ein dritter. Jetzt entspannt sich Raphael und tastet nach dem Lichtschalter. Die Glühbirne an der Decke leuchtet auf. In ihrem Licht schiebt Raphael mich ein Stückchen von sich und sieht mich ernst an. »Unten ist es jetzt sicher. Ich möchte, dass du hier bleibst und auf mich wartest. Ich bin sofort zurück.«
»Nein«, sage ich verängstigt, »rufen wir lieber die Polizei. Bitte.«
»Das geht nicht, Isa. Bitte, warte hier.«
»Kommt nicht in Frage. Wenn du nach unten gehst, komme ich mit. Was waren das für Blitze? Das war doch kein Feuer.«
Es hat eher nach Leuchtraketen ausgesehen. Er seufzt und fährt sich mit der linken über die Augen. Die Geste hat etwas Endgültiges. Als er wieder spricht, klingt er müde. »Isa, wenn du mitkommst, wirst du Dinge über mich erfahren, die du nicht wissen willst.« »Ist das ein Traum,
aus dem ich jeden Moment aufwachen kann, frage ich mich und wünsche mir genau das. Warum verhält er sich so? Warum sagt er solche Dinge? Wer ist in unserem Haus? Weiß er das etwa? Ich zwinge mich, nicht vor diesen Worten zurückzuweichen. »Wie meinst du das, Raphael?« Raphael antwortet nicht, sondern dreht sich um und geht auf die Treppe zu. Nach einem winzigen Moment des Zögerns folge ich ihm und nehme mir nicht einmal die Zeit, mir meinen Morgenmantel überzuziehen. Mir ist kalt und übel vor Sorge, aber ich kann ihn nicht allein gehen lassen. Er zeigt kein Zeichen von Unsicherheit, als er ins erleuchtete Wohnzimmer geht, so als wüsste er genau, wen oder was er dort vorfindet. Ohne langsamer zu werden, sagt er etwas, das ich nicht verstehe. Es klingt wie ein Rascheln. Meine Angst verändert sich. Ich fürchte mich nicht mehr nur um ihn, sondern auch ein wenig vor ihm. Gerade als ich hinter ihm das Zimmer betreten will, legt sich ein Arm über meinen Brustkorb, presst meine Arme an den Leib, eine Hand hält mir den Mund zu. Es geht so schnell, dass ich mehrere Herzschläge lang brauche, um zu begreifen, was da passiert. Schlagartig bricht mir unter meinem Pyjama-Oberteil der kalte Schweiß aus. Ich will mich wehren, schreien, beißen und tue nichts von all dem, weil eine vertraute Stimme neben meinem Ohr ruhig sagt: »Still. Raphael will nicht, dass sie dich sieht.« Die Hand wird von meinem Mund genommen. Ich stammele: »Kate?« »Manchmal«, erwidert Kate. Ihr britischer Akzent ist verschwunden. Ich spüre die Kraft, die in ihrem Griff steckt. Niemals hätte ich vermutet, dass diese hypergestylte Blondine so stark ist. Ihr Griff lockert sich ein wenig, so dass ich wieder normal atmen kann, doch das ist auch alles. Ich versuche, mich zu befreien. Sie scheint diesen Versuch nicht einmal zu bemerken.
»Lass mich los«, zische ich.
Sie reagiert nicht darauf. Ich sehe hilfesuchend zu Raphael hinüber, doch er beachtet mich nicht. Seine Aufmerksamkeit gilt einer schwarz gekleideten Gestalt, die mit dem Rücken zu Kate und mir steht. Die Gestalt bewegt sich nicht. Sie ist etwas kleiner als mein Mann. Leuchtend orangefarbene Bänder sind um ihren Körper geschlungen, die leicht zu pulsieren scheinen. Raphael umrundet sie und bleibt schließlich ihr schräg gegenüber stehen, so dass wir ihn gut im Blick haben und er uns auch sehen kann. Eine Sekunde lang treffen sich unsere Blicke, seiner ist voller Resignation, meiner vermutlich verstört und ratlos. Dann tritt Entschlossenheit in seine Augen und er scheint zu wachsen. Er wird nicht wirklich größer, aber etwas faltet sich um ihn herum auseinander wie die Flügel eines Schmetterlings. Etwas, das ich nicht genau sehen kann, wie sehr ich meine Augen auch anstrenge. Etwas, das einen Teil des Lichts im Raum zu schlucken scheint. Eine Aura absoluter Fremdheit umgibt seine Gestalt. Ich habe noch nie etwas Furchterregenderes gesehen. Kate legt ihre freie Hand an mein Ohr. »Ich bin hier«, Raphael sagt das. Ich sehe, wie seine Lippen sich bewegen, doch ich höre eine Mischung aus Rascheln und leisem Klingeln. Mir wird erst nach einigen Augenblicken klar, dass ich verstehen kann, was er gesagt hat. Leben kommt in die schwarze Gestalt. Sie regt sich, kann sich aber offenbar nicht richtig bewegen. Ich habe den Eindruck, dass die leuchtenden Bänder sie fesseln. »Mit wem spreche ich?« fragt Raphael ruhig.
»Mit Ul-Amandar. Sei gegrüßt, alter Freund.«
Die gezischelten, flüsternden Laute haben keine Ähnlichkeit mit einer menschlichen Sprache. Ich muss heftig schlucken, um mich nicht vor aller Augen in Kates Griff zu übergeben.
»Ul-Amandar«,
wiederholt Raphael ebenfalls zischelnd, jedoch ohne eine Regung zu zeigen. »Habe ich dich nicht getötet, alter Freund?«
»Du hast es versucht, aber du warst nicht gründlich genug.«
»Ich war in Eile. Das nächste Mal werde ich sicher gehen, dass du wirklich tot bist.«
»Ich habe diese Drohne nicht ausgeschickt, um dir zu schaden, Raphael. Ich habe sie angewiesen, sich bemerkbar zu machen, damit du weißt, dass sie kommen.« durch primitive Einbrüche. Du warst auch mal erfinderischer da.
Es ist eine primitive Welt. Ich musste mit dem arbeiten, was ich vorfand. Zugegeben, hier hätte ich dich nicht erwartet.
Jet Alai hat dich lange Zeit in einem der Habitate der Umayyan vermutet.
Haben die Umayyan diese Vermutung überlebt? Fragt Raphael, scheinbar ohne großes Interesse.
Du kennst die Antwort darauf, Raphael.
Ich kenne meinen Mann oder habe es bis zu dieser Nacht geglaubt. Deshalb kann ich sehen, wie ihn die Antwort der Gestalt trifft.
Ul-Amandar kennt ihn offenbar auch, denn er sagt nur,
»Erinnere dich an deine Vergangenheit, General, und dann sag mir, ob du etwas Besseres bist als ich.«
Raphael mustert ihn kalt. »Was willst du?«
»Jet Alai ist tot.«
Raphael zuckt mit keiner Wimper. »Soll ich jetzt Trauer heucheln? Sie hat mich verfolgen lassen, obwohl ich der Sphäre und damit ihr mein Leben lang gedient habe.«
»Du weißt, wie misstrauisch sie war. Jem Afai hat das Gerücht gestreut, dass sie dich auf ihre Seite gezogen hat. Und weil Te Ashan ebenfalls auf ihrer Seite war, schien dieses Gerücht der Wahrheit zu entsprechen.«
»Du warst daran sicher nicht unschuldig.«
»Ich habe mein Bestes getan, um es zu bestätigen, das gebe ich zu. Wie du diente ich der Sphäre, und zu dem Zeitpunkt war ich der Ansicht, dass Jem Afai das Beste für die Sphäre war. Das ist der Grund, warum ich noch lebe, Ra Afail. Jet Alai hat mich lediglich für einige Zeit ins Exil geschickt.«
»Wie ist sie gestorben?«
»Das weiß niemand so genau, aber vermutlich durch ein energetisches Gift.«
»Wer ist ihr nachgefolgt? Kel Ajel dürfte noch zu jung sein.«
»Jil Adai herrscht jetzt. Sie hat sich als stärker herausgestellt, als wir alle vermutet haben.«
»Ich höre zu und verstehe so gut wie nichts. Die Namen klingen in meinen Ohren alle gleich, und mit den Begebenheiten, um die es hier geht, kann ich nicht das Geringste anfangen. Alles, was für mich in diesem Moment zählt, ist, dass Raphael nicht Raphael ist, sondern Ra Afail, offenbar ein General der Sphäre, was immer das bedeutet. Die Erkenntnis, dass mein Raphael nie existiert hat, tut mir körperlich weh. Wie konnte ich mich so täuschen lassen? Natürlich war seine Tarnung perfekt, keine Frage, aber wir sind seit 2 Jahren zusammen, 1 Jahr davon verheiratet und nie, nie habe ich etwas an ihm bemerkt, das mich stutzig gemacht hätte. Er war normal. Nein, er war vollkommen. Zu vollkommen, um wahr zu sein. Ich blinzele die Tränen weg. Die Erinnerung an unsere erste Begegnung auf der Lehrerkonferenz, bei dem ich ihm am Kaffeeautomaten meinen Kaffee auf die Schuhe gekippt habe, fällt mir ein. Ich denke oft daran. Statt zu schimpfen, hat er nur gelacht und gesagt, als Wiedergutmachung müsse ich mit ihm essen gehen. Ich erinnere mich daran, wie er während des Abendessens erzählte, dass ein Freund von ihm dabei war, ein Unternehmen zu gründen und ihn gebeten habe, einzusteigen. Ich erinnere mich, wie er manche der Eltern parodierte, mit denen er es im Lauf seiner Lehrertätigkeit zu tun bekommen hatte. Ich erinnere mich, wie er mich zum Tierarzt fuhr, als ich meine Katze habe einschläfern lassen müssen. Er tröstete mich und trieb sogar irgendwo eine Urne in Form eines Wollknäuels auf. Er war bei mir, als ich Lillys Asche im Park verstreute. Ich erinnere mich an unseren Urlaub auf den Kanaren, daran, wie er meine Taucherausrüstung sorgfältiger kontrollierte als seine eigene. Und wie er unter Wasser übermütig und erfolglos versuchte, einen der bunten Fische für mich zu fangen. Am deutlichsten aber erinnere ich mich an seinen Heiratsantrag in einer gemieteten Galerie, deren Fußboden mit Rosenblättern bedeckt gewesen war. Kitschig? Ja, aber wunderschön. Nichts davon ist er gewesen. Raphael Rondeau ist eine Illusion. Ich merke, dass ich in Kates Griff ganz schlaff geworden bin.
Ihr Arm ist das Einzige, das mich aufrecht hält. Ich versuche, mich wieder auf das Gespräch zu konzentrieren. Das ist sowieso das Einzige, das ich jetzt tun kann.
»Ich wurde mit einer Botschaft zu dir geschickt, Raphael.«
»War die Nachricht von Jed Alais Tod nicht die Nachricht, die du mir überbringen wolltest?« fragt Raphael. »Du solltest langsam zum Ende kommen. Die Zeit dieser Drohne läuft ab.«
»Jill Adai lässt dir ausrichten, dass sie den General braucht.«
Raphael wirkt nicht überrascht, eher amüsiert. »Sag ihr, ich bin zufrieden, wo ich bin. Ich habe kein Interesse an einer Rückkehr.« Bei diesen Worten sieht er zu mir herüber, und ganz kurz verliere ich mich in seinen Augen. Dann wird mir bewusst, dass er nicht der ist, für den ich ihn gehalten habe, und sehe weg. Die Gestalt, die Drohne, durch die Ul-Amandar spricht, will den Kopf wenden, um hinter sich zu sehen, aber die um ihn geschlungenen Bänder lassen es nicht zu.
»Du erhältst deinen Status und deine Privilegien zurück, Raphael.«
»Wie großzügig von Jill Adai. Ich habe kein Interesse.« Er streckt die Hand aus, als wolle er nach etwas greifen, doch die nächsten Worte der Drohne lassen ihn innehalten.
»Und Te'ashan wird begnadigt.«
Zum ersten Mal in dieser Nacht sehe ich, wie Raphaels gleichmütige Maske Risse bekommt.
»Te'ashan ist tot«, sagt er scharf. »Sie wurde inhaftiert. Doch als ich sie zuletzt vor kurzer Zeit erst gesehen habe, war sie bei bester Gesundheit. Jed Alai hat immer gehofft, sie als Druckmittel gegen dich zu benutzen, aber dazu hätte sie dich erst einmal finden müssen. Jill Adai dagegen macht dir Te'ashans Freiheit zum Geschenk. Sieh es als Zeichen ihres guten Willens.«
In den bisher monotonen Tonfall der Drohne mischt sich eine Spur von Selbstzufriedenheit. Ul-Amandar klingt, als habe er die Schlacht gewonnen. Und ich ahne, dass er recht hat. Raphael starrt ihn an, dann streckt er wieder die Hand aus und greift nach etwas Unsichtbarem, um die Hand dann ruckartig zurückzuziehen. Die leuchtenden Bänder schneiden durch die Drohne wie ein glühendes Messer durch Butter. Ich kann einen Aufschrei nicht unterdrücken, als die Körperteile dampfend auseinanderfallen. Raphael sieht nicht einmal hin, sondern wendet sich mir zu. Kate lässt mich los. Raphael fängt mich auf, als meine Beine unter mir nachgeben. Woher ich die Kraft nehme, mich aus seinen Armen zu winden, weiß ich nicht. Doch ich tue es, schubse ihn weg und renne, fliehe zur Haustür. Ich muss hier raus. Ich kann nicht hier bleiben, bei ihm. Meine Hände zittern so stark, dass ich den Schlüssel nicht fassen kann. Isa, seine Stimme, so leise, so sanft, ein wenig schuldbewusst, verführerisch. Unwillkürlich werden meine Bewegungen langsamer. Ich schließe die Augen, um die Welt um mich herum auszublenden. Aber natürlich funktioniert das nicht. Meine Finger ertasten endlich den Schlüssel, drehen ihn. Isa, es ist mitten in der Nacht und du hast nichts an. Raphael ist mir ganz nah. Ich kann seine Anwesenheit auf der Haut spüren, obwohl er mich nicht berührt. Ich kann mich nicht umdrehen. Was, wenn dieses fremde Etwas noch um ihn herum wabert? Er tritt in mein Blickfeld und legt seine Hand vorsichtig auf meine verkrampften Hände, die immer noch den Schlüssel festhalten wie ein Schild. Die Geste reißt mich aus meiner Betäubung und ich weiche zurück.
»Fass mich nicht an!«
Aus meiner Kehle kommt ein wütendes Zischen, das ich von mir noch nie gehört habe. Es klingt nach einer gestressten Katze, der man besser nicht zu nahe kommt. Er steht ruhig da. Ich kann ihn nur anstarren. Was ich sehe, ist Raphael, mein Raphael. Nichts Fremdes ist jetzt in ihm oder um ihn herum, doch ich habe es gesehen und werde es nie mehr vergessen können. Leise sagt er. Es tut mir leid. Ich habe nie gewollt, dass du das alles erfährst. In meinem Blick muss er etwas sehen, das seine nächsten Worte schmerzerfüllt klingen lässt. Es hat sich nichts geändert, Isa. Ich bin immer noch der Mann, der dich liebt.
Du bist überhaupt kein Mann,
kontere ich aufgebracht. Technisch gesehen vielleicht nicht, aber die Details sind unwichtig. Wichtig ist nur, dass ich dich liebe, sagt er mit etwas festerer Stimme. Auch meine Rasse weiß durchaus, was Liebe ist. Ich will mir die Ohren zuhalten, aber meine Hände sind zu Fäusten geballt und lassen sich nicht öffnen. Lass uns ins Wohnzimmer gehen, ja? Schlägt er vor. Ich mach dir einen Tee und dann reden wir. Beim Gedanken an das Wohnzimmer gluckse ich hysterisch. Dort liegen Leichenteile. Nein, tun sie nicht. Versprochen, sagt er und reicht mir die Hand. Gehen oder reden? Ich will nicht reden. Nichts, was er sagen kann, ist noch von Bedeutung. Nichts, was geschehen ist, kann rückgängig gemacht werden. Nichts, was ich je für ihn empfunden habe, kann die Kruste aus Enttäuschung durchdringen. Ich sollte gehen. Aber, verdammt, das ist auch mein Haus. Soll er doch gehen, sich in sein Raumschiff begeben und verschwinden. Erhobenen Hauptes gehe ich an ihm vorbei. Meine Beine sind bleischwer. Raphael folgt mir ins Wohnzimmer. Ich setze mich auf das Sofa und bemerke erst jetzt, wie kalt mir ist und dass meine Zähne klappern. Er reicht mir eine der flauschigen Decken, in die ich mich beim Fernsehen immer kuschle. Ich lege sie mir um, kann aber nicht aufhören zu zittern. An der Stelle, wo Raphael die Drohne auseinandergeschnitten hat, ist nichts. Absolut nichts in diesem Raum deutet auf etwas Ungewöhnliches hin. Eine kleine, erfreute Stimme in meinem Inneren sagt, ich habe mir alles nur eingebildet und alles sei in Ordnung. Die Versuchung, dieser Stimme nachzugehen, ist groß. Doch dann sehe ich Kate. Sie lehnt lässig im Türrahmen. Ich kann ihren Blick nicht deuten. Sie trägt Jeans und einen eleganten, rosafarbenen Pullover und ist barfuß. Ihr Haar ist makellos frisiert, als käme sie gerade vom Coiffeur. Raphael folgt meinem Blick und ich frage ihn, wie kommt sie ins Spiel? Kate ist mein Bodyguard, erklärt er ruhig. Genau genommen ist sie keine Sie. Sie ist ein intelligentes Schutzsystem, ein Verbund von Nanomaschinen in einer Bewusstseinsmatrix. Er hätte auch auf Chinesisch antworten können, so wenig verstehe ich seine Worte. Nie im Leben! Ich starre ihn an, dann Kate. Das glaube ich nicht. Auf Kates Lippen erscheint ein spöttisches Lächeln. Dann verwandelt sie sich in den Papst. Es geschieht innerhalb eines Augenblicks. Es gibt kein Flimmern oder Flackern. In einem Moment steht da eine hübsche blonde Frau und im nächsten ein alter Mann in einer weißen Soutane und einem kleinen weißen Pileolus auf dem Kopf. Das Brustkreuz an der langen Kette schwingt leicht hin und her. Ich glaube sogar Weihrauch zu riechen. Ich stiere den Papst mit offenem Mund an, bis Raphael mit einem genervten »Das reicht« den Spuk beendet. Kate erscheint wieder, doch um ihren Hals baumelt immer noch die goldene Kette mit dem Brustkreuz. »Lass uns allein«, sagt Raphael. Kate verlässt ohne ein Wort das Zimmer. Während ich versuche, meine Benommenheit abzuschütteln, geht Raphael kurz hinaus. Als er wiederkommt, hat er ein Glas in der Hand, das er mir hinhält. Aus dem Glas riecht es stark nach Rum. »Trink das, Isa. Das wird dir gut tun.« Ich befreie meine Hand aus der Decke und greife nach dem Glas, versuche dabei, seine Finger nicht zu streifen. Ich kippe den Rum hinunter wie Wasser und schmecke überhaupt nichts. Ich bin zu durcheinander. Mir tut alles weh, als sei ich verprügelt worden, doch der innere Schmerz ist am schlimmsten. Ich will gleichzeitig weinen und um mich schlagen. Aber ich weiß, wenn ich erst mal damit anfange, werde ich nie wieder aufhören können. Schon einmal habe ich mich so gefühlt, damals, als Tante Marguerite mich von der Schule abholte, um mir mit vor Tränen erstickter Stimme mitzuteilen, dass meine Eltern einen schlimmen Unfall gehabt hatten. Das hier ist in gewisser Weise aber viel schlimmer, denn Raphael ist nicht tot. Er ist hier und ist es gleichzeitig doch nicht. »Ich mach dir jetzt einen Tee. Ja, Isa?« Ich sehe ihn in die Küche gehen und höre ihn dort hantieren. Der Wasserkocher blubbert kurz, und dann kommt Raphael zurück, das Teetablett in den Händen, das er auf dem Wohnzimmertisch abstellt. Alles wirkt normal, als wäre es nicht mitten in der Nacht und nicht gerade der Papst in unserem Haus erschienen. Und säße nicht ein Mann auf dem Sofa neben mir, den ich nicht mehr kenne. Ich rutsche von ihm so weit weg, wie ich kann, und ziehe die Knie an den Leib.
»Ich kann dich jetzt nicht sehen«, sage ich müde.
»Dann werde ich das Licht ausmachen, aber ich werde nicht weggehen.« Dieser Spruch ist so typisch für ihn, dass mir die Tränen kommen. »Du wolltest reden, Raphael.« Sein Name will mir kaum über die Lippen. Er nickt. »Nach dem zweiten Einbruch habe ich Kate ausgeschickt, um die Sache zu überprüfen. Noch in der gleichen Nacht wussten wir, dass man mir auf der Spur war, aber nicht, um mich zu töten, wie ich eigentlich erwartet habe. Die Drohnentriade hat sich langsam herangetastet und dabei so laut herumgetrampelt, dass ich sie kaum überhören konnte. Das ist Ullamandas Art, anzuklopfen und höflich um ein Gespräch zu bitten. Ich hätte dich gerne weggeschickt, aber ich wusste nicht mit Bestimmtheit, ob nicht irgendwo doch noch eine weitere Triade auf der Lauer lag. Bei mir warst du am sichersten, auch wenn die Gefahr groß war, dass du alles erfährst. Es tut mir furchtbar leid, Isa. Ich hätte dich gerne aus allem rausgehalten.« Er gießt Tee in eine Tasse und hält sie mir hin. Ich rühre mich nicht.
»Was bist du?«
Er seufzt und stellt die Tasse wieder hin. »Ich bin ein...« Ich höre die Laute, aber Kates Hand liegt nicht mehr auf meinem Ohr und ich kann die fremden Worte nicht mehr verstehen. »Spielt auch keine Rolle«, sagt Raphael. »Meine Rasse lebt in der Sphäre, einer künstlichen Hülle um einen Stern herum, einer Dyson-Sphäre«, fügt er hinzu. »Von dort bin ich vor etwa 178 Jahre irdischer Zeitrechnung geflohen.« Er schweigt kurz. »Es gab eine Rebellion, einen Putsch. Wir haben ein dreigeteiltes Herrschaftssystem. Die drei Herrscherinnen regieren die Sphäre periodisch. Natürlich kommt es alle paar tausend Jahre zu Machtkämpfen.« Er bemerkt meinen ungläubigen Blick und sagt nachsichtig: »Die Gier nach Macht ist keine Erfindung der Menschen, Isa. Jedenfalls war damals gerade Jet Alai die älteste der drei Schwestern, die amtierende Regentin. Jem Afai fiel es immer schwer, zurückzutreten, wenn ihre Regierungsperiode beendet war, und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie die anderen beiden herausforderte. Die jüngste der drei, Jill Adai, wurde von keiner der anderen beiden ernst genommen. Sie galt schon immer als zu schwach. Als Jem Afais Herausforderung öffentlich wurde, zog sich Jill Adai sofort zurück und verschanzte sich in ihrem Teil der Sphäre. Dass sie nun an der Macht ist, zeigt, dass sie von allen unterschätzt worden ist. Ich vermute, dass das energetische Gift, das Jet Alai getötet hat, aus ihren Laboren stammt. Das Ganze hört sich in etwa so an, als würde er mir die Handlung eines Science-Fiction-Romans erzählen. Ich will nichts davon glauben, doch seine Stimme klingt ernst und ein wenig nachdenklich, wie von jemandem, der sich an reale Ereignisse erinnert. Er könnte mich natürlich auch anlügen, aber wozu? Ich bin nicht in der Lage, diese Geschichte zu überprüfen. Ich bin nicht einmal fähig, genau zuzuhören, weil ich fast an der Erkenntnis ersticke, dass er ein Alien ist.
Isa?
Ich zwinge mich, ihn anzusehen.
»Wer oder was sind die Umayjan?«
frage ich, obwohl ich eine andere Frage stellen will. »Eine Rasse von Habitatbauern«, antwortet er sofort. »Sie bauen Habitate so groß wie Planeten. Und ich spreche hier nicht von einem kleinen Planeten wie die Erde, sondern von jupitergroßen Brocken.« »Und wer ist Teashan?« wage ich endlich die Frage, die mir keine Ruhe lässt. Er zögert. Wenn er jetzt sagt, sie sei seine Frau, sterbe ich, wird mir klar. Wer immer Raphael oder Ra-Aphael auch ist, er ist der Mann, der unter der Dusche schrecklich falsch singt, der trotz seiner Arbeit in der Firma Zeit findet, mit Grundschulkindern Fußball zu spielen, der mir im Kino das Popcorn klaut, der unseren Rasenmäher als seine persönliche Nemesis ansieht, der mir Blumen und kleine Geschenke in die Schule schickt. Er ist der Mann, ohne den ich nicht sein will. Ich beuge mich vor und lege meine Hand auf seine. Seine Augen sind groß und dunkel, als er mir antwortet. Was er sagt, macht mir schlagartig bewusst, dass ich ihn bereits verloren habe. Dass er gehen wird, schon sehr bald. Sie ist meine Tochter. An jenem Tag war die Rebellion bereits in vollem Gange, und ich war damit beschäftigt, Jem Afais Drohnen zurückzuschlagen. Ul Amandar, mein Stellvertreter, war nicht erreichbar, was mich stutzig machte. Trotz allem beschloss ich, Te'ashan zu mir nach Hause einzuladen. Wir sahen uns viel zu selten, seit sie erwachsen geworden war. Ich höre leise Trauer in seiner Stimme. Er klingt wie jedes Elternteil, das bedauert, in der Vergangenheit nicht genug Zeit mit seinem Kind verbracht zu haben. Ich habe mich in seine Arme gekuschelt. Sein vertrauter Duft umgibt mich, mit der Hand streichelt er geistesabwesend über meinen Arm. Er ist ein Alien aus einer anderen Welt, aber er ist auch Raphael. Ich kann nicht anders, als hier bei ihm zu sein. Eine meiner Agentendrohnen brachte mir kurz vor dem Treffen mit Te'ashan die Information, dass meine Tochter sich auf die Seite von Jem Afai geschlagen habe. Ich glaubte kein Wort davon. Te'ashan sollte meine Nachfolgerin werden, der Sphäre und dem Amt der Regentin verpflichtet, nicht der Person hinter dem Amt. Sie würde sich keiner Rebellion anschließen, genauso wenig wie ich. Er hält inne. Vermutlich glauben alle Eltern nur das Beste von ihrem Nachwuchs. Ich war keine Ausnahme. Ich habe einen hohen Preis dafür bezahlt. Was ist passiert? Kaum, dass sie meine Residenz betrat, griff sie mich an. Was? Ich setze mich auf und sehe ihn bestürzt an. Sie hat auf dich geschossen? Wir haben keine Schusswaffen, aber ja, so etwas in der Art hat sie getan. Es war eine mentale Bombe. Diese Waffe hätte mein Gehirn in Gelee verwandeln sollen. Doch wie der Zufall es wollte, hatte ich keine Stunde zuvor meine Schilde verstärkt. Nicht, weil ich Te'ashan misstraute, sondern schlicht deshalb, weil die neuesten Modifikationen da waren und ich eine Minute Zeit fand, sie zu installieren. An die Augenblicke nach dem Angriff erinnere ich mich nicht besonders gut. Ich war desorientiert und brauchte einige Sekunden, um mich zu regenerieren. Meine Leibwächter schafften mich hinaus. Ich sah noch, wie sie Te'ashan niederstreckten. Raphael hält wieder inne, um sich zu sammeln. Aber vor der Residenz wartete bereits Ul Amandar mit einem Heer von Drohnen. Erst da wurde mir der ganze Plan bewusst. Te'ashan sollte mich töten, damit das Amt des Generals für den Nachfolger Ul Amandar frei würde. Ich hatte bis dahin keine Ahnung gehabt, wie sehr er meinen Posten wollte. Ich griff ihn an mit allem, was ich hatte. Ich war wütend über den Verrat. Ich hatte gerade mein einziges Kind sterben sehen. Ich hatte nichts mehr zu verlieren. Am Ende war der Großteil seiner Drohnen zerstört und Ul Amandar war von meiner Hand gefallen, dachte ich zumindest, fügte er bitter hinzu. Offenbar war keiner an jenem Tag so tot, wie es den Anschein hatte. »Und dann?« frage ich, als er nichts mehr sagt. »Ich war verletzt und besiegt. Zwar hielt ich meinen Gegner für tot, aber er hatte mit Sicherheit weitere Verbündete, die bald kommen würden. Niemand plant eine Rebellion, ohne sich seines Sieges ganz sicher zu sein. Also tat ich das Einzige, das mir damals sinnvoll erschien. Ich floh. Für Notfälle, von denen ich annahm, sie würden nie eintreten, hatte ich mehrere Verstecke angelegt. Eines davon suchte ich auf. Dort wartete ein Schiff auf mich und ein inaktives Schutzsystem.« »Kate?« »Genau. Hoffnungslos veraltet, aber noch intakt.« »Veraltet? Ernsthaft?« »Das, was ich von Kate, besser gesagt von dem Konstrukt, das ich als Kate tarnt gesehen habe, kommt mir wie Zauberei vor.« »Von den neuesten Schutzsystemen der Sphäre ist dieses so weit entfernt wie eine Steinschleuder von einer Laserkanone,« erwiderte er amüsiert. Hier auf der Erde ist es dennoch das fortschrittlichste Stück Technologie, das diese Welt je gesehen hat.
Warum bist du hierher gekommen?
Weil Jet Alai mich hier nie vermutet hätte. Bereits unterwegs erfuhr ich davon, dass sie nach mir suchte, weil sie mich für einen Verräter hielt. Ich hätte zu den Umayyan gehen können, doch dort würde Jet Alai mich zuerst suchen. Was sie offenbar auch getan hat, erinnere ich mich.
Was ist aus der anderen geworden, jener, die sie herausgefordert hat?
Jem Afai hat verloren, sagt er schlicht. Keine Regierung kann ohne einen General und dessen Macht bestehen. Ich war auf der Flucht, mein Stellvertreter nicht handlungsfähig. Nur die amtierende Herrscherin und der General kennen alle Schutzcodes, die der Sicherheit der Sphäre dienen. Diese Codes wären im Falle meines Todes auf Ul-Amandar übergegangen. Dann wäre die Situation eine andere gewesen. So aber hatte Jem Afai keine Chance.
Das alles klingt nach einer ziemlich gefährlichen Welt, Raff. Du kannst nicht ernsthaft in Erwägung ziehen, dorthin zurückzukehren, flüstere ich.
Meine Stimme bricht fast.
Was, wenn diese Jill Adai dich töten will? Vielleicht hat Ul-Amandar gelogen. Es könnte eine Falle sein.
Nein. Seine Übertragung hatte eine offizielle Regierungssignatur. Und wenn Ul-Amandar den Auftrag gehabt hätte, mich zu liquidieren, hätte er keine halborganischen Drohnen geschickt, sondern etwas weit Gefährlicheres. Dann wäre ich bereits tot. Mit den Mitteln, die mir hier zur Verfügung stehen, hätte ich mich kaum verteidigen können. Jill Adai will meinen Tod nicht. Sie braucht mich, sagt Raphael tonlos. Dann umfasst er mein Gesicht mit beiden Händen, wie er es so oft getan hat, seit wir uns kennen, und saugt meinen Anblick in sich auf. Ich bin sehr alt, Isa, älter, als du dir vorstellen kannst. Es gibt nichts, was ich noch nicht gesehen oder erlebt habe. Aber du bist wie der Frühling, der einen alten Baum noch einmal grünen lässt. Ich würde dich mitnehmen, wenn ich könnte. Ich würde bleiben, wenn ich könnte.
Geh nicht, fordere ich.
Seine Lippen berühren meinen Mundwinkel, dann meine Augen. Er haucht kleine Küsse auf mein Gesicht, das feucht vor Tränen ist.
Ich gebe dir mein Wort, dass ich zu dir zurückkommen werde, Isa, verspricht er leise. Es wird eine Weile dauern, aber ich komme zurück.
Hoffnung regt sich in mir. Ich wage es nicht, mich zu stark an sie zu klammern, um sie nicht gleich wieder zu zerstören.
Wann? Ich muss mich um Thea Shan kümmern und einen neuen Nachfolger ausbilden.
Das dürfte nicht länger als 50 Jahre dauern.
Was?
Ich springe vom Sofa und weiche ihm aus, als er nach mir greifen will.
Hast du gerade 50 Jahre gesagt?
Isa.
Dann wäre ich 79, Raff. Alt und grau und arthritisch.
Und immer noch die schönste Frau auf diesem Planeten.
Der Bastard grinst doch tatsächlich. Das ist nicht witzig, fauche ich.
Ein Blinzeln und er ist bei mir, hält mich fest.
Ich kann nicht von dir verlangen, dass du auf mich wartest.
Wenn du es aber doch tun willst, dann wirst du nie alt und grau und arthritisch werden. Das versichere ich dir.
Wie meinst du das?
Frage ich misstrauisch.
Vertrau mir, ist alles, was er dazu sagt. Ich möchte nicht, dass du allein bleibst. Such dir einen Liebhaber oder eine Geliebte, setz ein paar Kinder in die Welt.
Ich blaffe ihn an.
Hast du sie noch alle?
Ich meine es ernst, Isa, sagt Raphael nachdrücklich. Wenn man einsam ist, bleibt die Zeit für einen stehen. Dann werden die nächsten 50 Jahre für dich sein wie 500.
Ich muss wissen, dass es dir gut geht. Ich könnte sonst nicht ruhig schlafen. Dann bleib hier.
Aber ich weiß, dass es nichts bringt. Von dem Moment, als Ul-Amandar Thea Shans Begnadigung erwähnte, gab es für Raphael keinen anderen Weg mehr. Er gibt einen raschelnden Laut von sich und Kate betritt den Raum. Offenbar war sie nicht weit weg.
»Ich lasse Kate bei dir. Sie wird auf dich aufpassen.«
»Was?« erschrecke ich.
Nein, du bist derjenige, der sie braucht.
Isa, dort, wo ich hingehe, nützt sie mir nichts. Aber dich kann sie vor allem beschützen, von einem Schnupfen bis hin zu einem herabfallenden Asteroiden. Ich sehe verzweifelt von Raphael zu Kate und wieder zurück. Auf verschiedenen Konten habe ich etwa 30 Millionen Euro. Kate kennt alle notwendigen Daten und Passwörter. Es gehört alles dir. Ich möchte, dass es dir an nichts fehlt.
Ich will kein Scheiß Geld, schnappe ich. Ich will dich.
Raphael sieht mich an, und es ist wie am Abend zuvor. Als gäbe es keine Worte mehr auf der Welt, weil sie schlicht nicht mehr gebraucht werden. Ich habe das Gefühl, bis auf den Grund seiner Seele zu sinken. Alles, was ich dort wahrnehmen kann, ist seine Liebe zu mir.
»Ich liebe dich«,
flüstere ich. Sein Kuss schmeckt nach Abschied, Bedauern und einem Versprechen. Als er sich von mir löst, bin ich unfähig zu sprechen. In meiner Kehle ist ein Kloß, so groß wie ein Tennisball. Ohne ein weiteres Wort lässt er mich los und geht zur Tür. Vor Kate bleibt er stehen, sagt etwas zu ihr und küsst sie auf die Wange. Dann ist er aus dem Raum. Nach einer Sekunde, in der ich wie gelähmt dastehe, rase ich ihm nach.
»Raff!«
Kate hält mich auf, indem sie mich am Arm fasst. Er ist weg.
»Nein, ist er nicht?«
widerspreche ich, und dann fällt mir die Stille auf. Keine Schritte im Flur, nichts. Raphaels Präsenz ist weg. »Er dürfte jetzt schon auf halbem Weg zu seinem Schiff sein«, sagt Kate beinahe sanft. Ich breche schluchzend in ihren Armen zusammen. Es ist mir egal, dass sie eine Maschine ist. Jetzt, in diesem Augenblick, ist sie das Einzige, an dem ich mich festhalten kann. Sie führt mich zurück zum Sofa und hält mich, während ich weine. Ich kann nicht aufhören. Mein Herz fühlt sich an, als sei es voller scharfkantiger Splitter, die in mich schneiden, sobald ich an Raphael denke. Kurz wundere ich mich darüber, dass meine Tränen nicht aus Blut sind. Innerlich zu verbluten, wäre mir jetzt willkommen. Die Uhr über dem Fernseher zeigt 5:16 Uhr an, als ich endlich keine Tränen mehr in mir habe. Still liege ich in Kates Schoß und kann mir nicht vorstellen, je wieder aufzustehen. »Geht's wieder?« fragt sie mich teilnahmsvoll. »Glaubst du, du kannst jetzt packen gehen? Ich würde dieses Haus gerne in spätestens einer Viertelstunde verlassen.« Ich setze mich ruckartig auf.
»Was? Packen? Wieso?«
Meine Stimme klingt fremd in meinen Ohren. Sie sieht mich an, als hätte ich eine ziemlich dumme Frage gestellt.
»Weil Raphael Feinde hat, die immer auf der Suche nach seinen Schwachstellen sind. Du bist so eine Schwachstelle. Wenn Ul-Amadar weiß, wo Raphael sich bisher aufgehalten hat, werden es bald schon andere erfahren. Dann werden sie hier jedes Blatt umdrehen, um an dich heranzukommen.«
Mir läuft es kalt den Rücken hinunter. Ich sehe mich instinktiv um, als versteckt sich ein potenzieller Verfolger hinter dem Fernseher.
»Ich möchte dich deshalb so schnell wie möglich aus diesem Haus haben. Aber ich kann hier nicht weg. Meine Arbeit...«
»Wir werden dir eine andere suchen, wenn du Wert darauf legst. Aber du bist jetzt eine sehr reiche Frau. Du kannst dich für die nächsten paar Jahre irgendwo am Strand in die Sonne legen.« Ich will etwas erwidern, doch sie unterbricht mich, noch bevor ich einen Ton gesagt habe.
»Ich kann zwar für kurze Zeit seine Gestalt annehmen, aber sein Verhalten nachzuahmen ist schwieriger.
Dass Raphael weg ist, wird also sehr bald vielen Menschen auffallen. Was willst du ihnen erzählen? Dass er verreist ist? Dass er dich verlassen hat? Nein. Am sichersten für dich ist es, hier wegzugehen. Ich werde jede DNA-Spur von dir im Haus und in deiner Schule tilgen, so dass man dich nicht darüber finden kann.«
»Stopp!« rufe ich. »Ich will nicht mein Leben lang auf der Flucht sein. Hörst du?«
Davon war keine Rede gewesen, als Raphael sich verabschiedet hat. »Hat er nicht daran gedacht? Oder wollte er mich nicht noch weiter verstören?« Letzteres vermutlich, überlege ich.
»Isabel«, sagt Kate ruhig, »er will, dass ich dich beschütze. Also werde ich das tun.
Als erstes müssen wir das Haus und die Stadt verlassen. Du kannst protestieren, so viel du willst. Aber wenn ich dich zu deiner eigenen Sicherheit quer über den Kontinent in einem Koffer transportieren muss, werde ich das tun. Du kannst mich nicht loswerden. Ich werde an dir kleben wie Kaugummi an einem Schuh. Ich kann deine beste Freundin sein, dein Kindermädchen oder deine Wärterin. Es liegt ganz bei dir.
Miststück, sage ich schließlich verärgert.
Kate schenkt mir ein knappes Lächeln. Geh packen, Isabel. Nimm nur das mit, was du in den ersten Tagen brauchst. Den Rest besorgen wir dir später. Notebook und Handy kannst du nicht mitnehmen. Lade die Daten, die du behalten willst, auf einen Datenstick. Alle anderen Gegenstände in diesem Haus habe ich im internen Speicher. Die kann ich bei Bedarf nachbilden.
Ihre Worte sind wie eine kalte Dusche, die mir wieder klar machen, mit wem ich es zu tun habe. Ich lasse mich immer noch von ihrem Äußeren täuschen, aber sie ist keine echte Frau. Sie ist so etwas wie ein Roboter, ein Lady Terminator aus Nanomaschinen. Aber verdammt, sie verhält sich wie ein normaler Mensch. Ich rücke langsam von ihr ab.
Sie verfolgt mein Zurückweichen mit hochgezogener Augenbraue, sagt aber nichts mehr, als ich vorsichtig aufstehe und rückwärts auf die Treppe zugehe. 20 Minuten später komme ich wieder die Treppe herunter, mit einem Reisekoffer in der Hand. Mir ist klar geworden, dass ich Kates Entschlossenheit, mich zu beschützen, nicht viel entgegenzusetzen habe. Aber ich werde es ihr nicht zu leicht machen. Ich entscheide, in welche Richtung es weitergeht, und sie kann mir folgen, wenn sie das will. Es ist schließlich mein Leben, nicht ihres oder Raphaels. Im Koffer befinden sich ein paar Kleidungsstücke, hauptsächlich die von Raphael, an denen noch sein Duft hängt, Dokumente, Geld, der Schmuck, den Raphael mir geschenkt hat und von dem ich auf keinen Fall will, dass Kate ihn irgendwie dupliziert, ein paar Fotoalben und mehrere Datensticks. Mein iPhone steckt immer noch in der Musikstation. Ich lasse es schweren Herzens dort. Die darauf gespeicherten Fotos, unzählige Schnappschüsse von Raphael, habe ich über eine Cloud auf die Sticks geladen. Ich möchte nicht, dass mir auch nur ein einziges verloren geht. Noch während ich hinsehe, zerfällt das Gerät zu grauem Staub. Ich beeile mich, hier rauszukommen. »Ich fahre«, sage ich, als Kate auf der Fahrerseite einsteigen will. Sie schüttelt den Kopf. »Es ist sicherer, wenn ich fahre.« »Ist mir egal. Entweder ich sitze am Steuer oder du sperrst mich schon jetzt in den Kofferraum.« Kate seufzt auf sehr menschliche Weise und reicht mir den Zündschlüssel. Als wir im Auto sitzen, wirft Kate mir einen prüfenden Blick zu. In der Tasche auf dem Rücksitz ist Wasser und etwas zu essen. Ich nicke nur. Dann sind wir unterwegs, verlassen die Straße, die ein Jahr lang mein Zuhause war und jetzt, ohne Raphael, nur eine Straße von vielen ist.
50 Jahre, murmle ich.
»Das ist eine überschaubare Zeit«, kommentiert Kate. Ich sehe sie missmutig an. »Für dich vielleicht. Ich könnte in 50 Jahren an Altersschwäche gestorben sein.«
»Könntest du nicht«, widerspricht sie. »Du hast ja jetzt mich.«
»Und was heißt das?«
»Ich kann deine Zellen so oft erneuern wie nötig. Du wirst nie alt werden. Es sei denn, du willst es.«
»Echt?«
»Absolut.«
Darüber denke ich eine Weile nach.
Dann frage ich,
»Was denkst du, was wird er tun?«
»Ul-Amandar zur Strecke bringen«, sagt Kate sofort, »einen Nachfolger suchen.«
»Was ist mit Te'ashan?«
»Sie wird die Sphäre nie mehr betreten dürfen, solange sie lebt. Er wird sie irgendwohin verbannen, wo sie keinen Schaden mehr anrichten kann.«
»Aber sie ist sein Kind«, sage ich entgeistert. Als er mir von Te'ashan erzählte, hatte ich nicht den Eindruck, dass sie nach seiner Rückkehr etwas von ihm zu befürchten hätte.
Sie hat ihn hintergangen. Vergiss das nicht. Er wird ihr niemals wieder vertrauen können. Er wird dafür sorgen, dass es ihr gut geht, aber das ist auch alles.
Auch darüber denke ich nach, während ich das Auto auf die Stadtautobahn lenke. Aber die Gedanken an die verräterische Te'ashan entgleiten mir wieder. Mein Verlust ist zu groß.
»Du hast nicht alles verloren«, sagt Kate.
»Bitte? Kannst du auch Gedanken lesen?« frage ich argwöhnisch. »Nein, aber ich kenne die Menschen. Ich lebe ja schon eine Weile unter euch.« Ich übergehe das. »Natürlich habe ich alles verloren. Raphael, unser Haus, meine Arbeit, meine Freunde.« »Du hast Raphael nicht verloren«, widerspricht sie. »Du lebst und er lebt. Also bleibt dir die Hoffnung. Das ist eine ganze Menge.« Ich sehe sie skeptisch an. »Bist du sicher, dass du eine Maschine bist?« Kate lacht glockenhell. »Oh ja, ich habe gerade vorhin noch einmal nachgesehen.« Widerwillig grinse ich sie an. Wir fahren nach Osten. Der Himmel färbt sich rosa. Ein neuer Tag bricht an. Einer ohne Raphael. Ich werde ihn Tag 1 nennen. Nicht Tag 1 ohne Raphael. Nein, es ist der erste Tag der 50 Jahre, die es dauern wird, bis er zu mir zurückkommt. Ich glaube fest daran. Ich muss einfach. Ich umfasse das Lenkrad fester und lasse die Landschaft an mir vorbeirasen. Mir wird klar, dass jede Stunde, jeder gefahrene Kilometer mir Raphael wieder näher bringt. Das ist ein schöner Gedanke, der nur ein klein wenig wehtut. Denn Kate hat recht. Wir sind beide am Leben. Solange es der Fall ist, gibt es Hoffnung. Ich atme tief durch, drücke das Gaspedal durch und fahre der Zukunft entgegen. Sie hörten »Der General« von Nadja Neufeld, gelesen von Klaus Neubauer. Musik von Alexander Nakarada, Emotional Piano Improvisation, Brothers Unite. Podcast Intro, komponiert und gespielt von Lawrence Owen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Nadja für die Geschichte, euch fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute und hoffe, ihr hört mal wieder rein. Macht's gut, ciao! Hey, ihr hört immer noch zu? Dann habt ihr es jetzt zum Bonusmaterial geschafft. Eigentlich hatte mir Nadja die Geschichten Versorger, die habe ich schon vertont, und Sphärenklänge angeboten. Wobei sie erwähnt hat, dass es zu Sphärenklänge eine Vorgeschichte gäbe, man die aber auch bestimmt so verstehen könnte. Worauf ich dann gemeint habe, Vorgeschichte, immer her damit, dann nehme ich eben beide Geschichten auf. Und so bekam ich zu Sphärenklänge auch Der General. Tja, und da habe ich erst mal geschluckt, weil die Kurzgeschichten hier im Podcast üblicherweise so 3 bis vielleicht 8 Seiten, wenn es lang ist, lang sind. Ja, und Der General hat 40 Seiten. Aber gesagt ist gesagt, und so habe ich mich an den langen Text gemacht. Dank Nadjas Schreibweise musste ich mir da nicht viel anstreichen, markieren oder sonst irgendwas, wie bei anderen Texten, wo es vielleicht Schachtelsätze gibt oder wo man nicht recht weiß, was man betont. Das ist bei Nadja alles nicht. Das liest sich einfach. Das kann man einfach so lesen. Die größte Herausforderung war für mich, wie schon gesagt, die Länge. Ich hatte dann zuerst überlegt, ob ich es auf 2 oder 3 Aufnahmesessions verteile, habe dann aber einfach mal angefangen zu lesen und geschaut, wie weit ich komme. Und was soll ich sagen? Nach etwa 1,5 Stunden war ich durch. Das ist für Profisprecher, die das den ganzen Tag lang machen, natürlich ein Witz. Für mich war es jetzt wie ein Marathon.
aber ich finde, es hat funktioniert. Dann kam wie üblich noch der Schnitt und ja, das Ergebnis habt ihr gerade gehört. Und natürlich könnt ihr euch jetzt auf die Folge Sphärenklänge freuen, in der Nadja erzählt, wie es einem Alien ergeht, das lange Zeit auf der Erde gelebt hat und nun nach Hause zurückgekehrt ist. Es bleibt also spannend. Herzlichen Dank, liebe Nadja, für die fantastischen Geschichten. Euch fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hört wieder rein. Macht's gut. Ciao.